Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Er gehört zu den Menschen, die nicht nur über New Work reden, sondern messen, gestalten und konsequent weiterdenken. Seit über einem Jahrzehnt berät er mit seiner mehrfach ausgezeichneten Strategieboutique Unternehmen dabei, People and Culture nicht als Feel-Good-Funktion, sondern als echten Business-Hebel aufzubauen. Er hat Deutschlands größte Studie zur Vier-Tage-Woche mitinitiiert, hybride Arbeit wissenschaftlich begleitet, war Organisationsentwickler im Bundestagswahlkampf 2024 und bildet heute HR-Professionals darin aus, in Zeiten von KI und Automatisierung unverzichtbar zu bleiben. Er verbindet Strategie, Daten und Umsetzung ohne Ideologie, aber mit ganz viel Haltung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Carsten Meyer. Carsten, ganz ehrlich, wir sind ja hier unter uns im Ja klar Podcast. Ist die New Work-Debatte gescheitert, weil Unternehmen nicht mutig genug waren oder weil das Konzept nie sauber durchdacht war?
Das ist eine sehr gute Frage, Stefan. Und ich glaube, ein bisschen beides wäre meine Antwort gewesen. Also ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, New Work steckt so richtig in der Krise. Ich bin noch nicht bereit zu sagen, es ist direkt tot, aber es steckt auf jeden Fall in der Krise. Und das hat ehrlicherweise nichts mit den Debatten zu tun, die wir gerade führen. Also es hat nichts mit Lifestyle-Teilzeit oder damit zu tun, dass Menschen so faul sind oder irgendwie sowas, sondern dass ich glaube, und das war so die Analyse unserer letzten 12 Monate, dass New Work über die Zeit einfach zur Dekoration geworden ist und nie die Möglichkeit dadurch hatte, so wirklich ihre Wirkung zu entfalten. Und das ist auch das, was wir in dem Buch beschreiben, das wir geschrieben haben, Work-Life Remix, weil wir uns damit sehr auseinandergesetzt haben, wieso ist das so? Also warum sind wir jetzt in der Zeit, die so ist? Und ich glaube, das ist vor allem ein Umsetzungsproblem. Also nicht so sehr ein Theorie- oder Konzeptproblem, sondern am Ende geht es um die Umsetzung. Und die ist aus meiner Sicht an zwei Extremen gescheitert. Ja, also weil ich immer auf der einen Seite Menschen erlebt habe, die haben unter New Work direkt die Revolution der Arbeitswelt verstanden. Ja, also es mussten Hierarchien abgeschafft werden, wie viele Artikel es gab darüber, dass es keine Chefs mehr geben soll in Zukunft. Oder ne, die Experimente, vielleicht erinnerst du dich noch dran, wo irgendwie demokratisch Gehälter ausgewählt wurden. Also alles spannende Ansätze, aber eben wirklich immer gleich mit diesem Revolutionsanspruch. Und dann gab es auf der anderen Seite viele, die es uns ja dann so nachgemacht haben und auch viel über New Work gesprochen haben. Für die war das dann, glaube ich, eher so ein bisschen ein Wohlfühlthema. Also da war dann auf einmal der Sitzsack war irgendwie New Work und das Poster an der Wand war New Work und der Obstkorb war dann irgendwann auch noch New Work. Also das kann man sich ja auch vorstellen, dass da einfach keine Substanz mehr hinter diesem Begriff stand. Und wir haben für uns mit Intrapreneur auf jeden Fall stark darüber reflektiert, weil wir sind ja mit New Work groß geworden. Ja? Wir haben angefangen, unsere Firma gegründet 2014, da gab es den Begriff fast noch gar nicht. Wir haben als einer der ersten diesen New Work Award damals von Xing gewonnen, also wurden sehr mit dem Thema verbunden und haben aber festgestellt, ja, auch wir können uns dieser Kritik nicht ausnehmen. Ne? Auch wir haben wahrscheinlich nicht in jedem Projekt mit jedem Unternehmen die Lösung entwickelt, die wirklich dann auch messbar war und so belastbar war, sondern eben manchmal eben halt auch vielleicht zu viel Wohlfühl oder zu viel Revolutionselemente hatte. Und trotzdem ist mein Take, New Work steckt in der Krise, aber eigentlich leben wir in einer Zeit, wo wir es noch nie so sehr gebraucht haben wie jetzt. Also jetzt müsste sich ja eigentlich zeigen, dass wir das wirklich umsetzen müssen, ne? Weil wir eben diese großen Fragen haben, welchen Effekt hat KI auf die Arbeitswelt, wie wollen wir eigentlich zukünftig arbeiten, wie lösen wir Fachkräftemangel. All diese Themen sind ja jetzt relevant. Die letzten 10 Jahre haben wir darüber gesprochen, jetzt müssen wir das umsetzen und brauchen eigentlich Lösungen, die bestenfalls menschlich und gesund und gleichzeitig leistungsstark, leistungsfähig sind. Ja, und ich glaube, da müssen wir uns dann ehrlich in die Augen schauen und sagen, wie sieht denn jetzt eben diese Zukunft von New Work aus? Und wie gesagt, das ist der Kontext, den wir mit Work-Life Remix versuchen, ja, zu umgreifen und zu umfassen, um da eine positive Zukunftsvision für zu finden.
Unterstreiche ich immer, wenn es positiv in die richtige Richtung geht. Ich glaube, auch das Thema Gesundheit sollte da immer eine Rolle spielen, ne? Und wir wissen ja mittlerweile auch, wie viel Zeit faktisch wir mit dem Thema Arbeit, also Lebensunterhalt gestalten, auch verbinden. Und entsprechend sollte diese Arbeitszeit auch zum Wohle der Menschen organisiert werden, ohne wieder zu sehr in dieses Menschen im Mittelpunkt reinzugeraten. Ne? Ich glaube, auch wenn man diese Debatte aufmacht, Menschen im Mittelpunkt, dann kriegen ganz viele Unternehmenslenker und Denker, bekommen da sofort Schnappatmung. Carsten, aus deiner Expertise, und ich weiß, du hast du selber und mit deinem Team, ihr habt da viel recherchiert, viel auf die Beine gestellt. Führen wir da tatsächlich immer nur oberflächlich Scheindebatten, auch aus der HR-Brille, und lassen uns da so ein bisschen mitreißen, ohne mal wirklich, um beim Begriff New Work zu bleiben, mal wirklich runterzugehen, was bedeutet das denn eigentlich wirklich, um aus dieser Position heraus auch wirklich unserer beratenden, möglich machenden Funktion in der Organisation gerecht zu werden?
Ja, ich glaube, dass da die New Work-Debatte und die Debatte in HR generell eigentlich gut zusammenkommt. Ja, also wir sind, glaube ich, in diesem Bereich ganz gut darin, eben immer zu versuchen, so öffentliche Gespräche und fast schon so politische Ansätze an Themen aufzugreifen und zu nutzen. Und mir fällt auf, beispielsweise im Kontext der Vier-Tage-Woche, die wir ja mit dieser Pilotstudie begleitet haben, dass Unternehmen jetzt, 2026, einfach nüchtern und pragmatisch drauf schauen, hilft uns so ein Arbeitsmodell messbar, bessere Lösungen zu entwickeln. Und das ist ja eine super Frage. Anstatt sich zu fragen, alle machen eine Vier-Tage-Woche, ich muss auch, ich will jetzt irgendwie der Coole am Ort sein, der irgendwie da bestenfalls noch einen Preis mitgewinnt. Und ich habe leider viele HRler in meinen letzten 10 Jahren getroffen, die eher an dem Award interessiert waren oder an dem tollen LinkedIn-Post als wirklich an der messbaren Umsetzung, weil die ist natürlich auch schwerer. Und deswegen, ne, das ist dann Teil der neuen Unternehmung, die wir gegründet haben mit Paste, wo wir ja bewusst eben diesen Effekt verändern wollen. Also Menschen in HR, die eben ja gelernt haben, ich will den Menschen im Mittelpunkt stellen oder ich will die weichen Themen machen oder irgendwas mit Menschen machen, was ja eine tolle Sache ist, denen eben zu helfen, diese Daten- und Business-Perspektive so zu verinnerlichen, dass eben ihr Ansatz an Arbeit sich verändert und ihr Ansatz an ja, HR-Lösungen sich am Ende auch verändert, weil ich glaube, das brauchen wir, wenn wir noch Organisationen bauen wollen, die halt wirklich eben nicht nur auf Ressourcen setzen, sondern am Ende auch tatsächlich auf menschliches Potenzial. Dafür braucht es Menschen wie dich und mich, die in HR arbeiten, aber eben mit einem Business und einem Datenverständnis.
Wie bauen wir das idealerweise auf? Also meine Zuhörerinnen wissen jetzt ganz genau, worauf ich hinaus will, weil wir in den letzten 4 Jahren bei Ja Klar Podcast immer mal wieder dieses, ich glaube im Englischen sagen wir auch Business Acumen, ich weiß nicht, ob ich das ganz korrekt ausspreche, ich glaube, du weißt, was ich meine, ne, so dieses Thema, es geht am Ende des Tages ums Geschäft, es müssen Gehälter bezahlt werden und das ist ja das, was normalerweise ein CEO umtreibt. Wir können nicht alle CEOs auf diesem Planeten über einen Kamm scheren, das ist mir zu pauschal. Oftmals sind die aber sehr analytisch getriggert, ne? Und die haben auf diese, ich sag mal, emotional angehauchten Diskussionen, weil es diskutieren ja Menschen miteinander und Gott sei Dank noch keine Maschinen. Das wird es sicherlich auch schon geben, aber in aller Regel sind das dann ja Menschen, die diese Debatten dann auch intern in Organisationen treiben, was wir dann auch in Ergebnissen bei Engagement Scores überall sehen, ne? Wie kriegen wir das als HRler gut hin? Hast du einen konkreten Ansatzpunkt? Mir hat das Wort verinnerlichen gerade ganz gut gefallen. Wie können wir HRler für uns selber verinnerlichen, worauf es denn da wirklich ankommt? Wie kriegen wir, auf gut Deutsch gesagt, den CEO bei den Punkt, Punkt, Punkt?
Also ich glaube, man muss sich auch nicht klein machen als jemand, der in HR arbeitet. Ne? Also jetzt gerade ist ja die Debatte dann auch schnell so, alles, was ich bis jetzt gemacht habe und gelernt habe und tätig gemacht habe, ist irgendwie Quatsch. Ich muss jetzt eigentlich der, weiß ich nicht, so eine CFO-Rolle sozusagen ausfüllen. Das stimmt ja auch nicht. Ich würde eher sagen, ne, auch so die neuen so Future-Skill-Studien und Erhebungen zeigen ja, diese menschlichen, empathischen, auf Feedback ausgerichteten Fähigkeiten, die sind total wichtig. Wir müssen die halt nur verknüpfen. Und ich würde jedem HRler einfach an die Hand geben zu sagen, was ist denn mein Verknüpfungspunkt, den ich aufbauen kann? Ja, ist es vielleicht stärker die Ebene, die mich, weiß nicht, mehr interessiert, eben den analytischen Teil, also eher über Daten nachzudenken und wie ich Datenanalysen reinbringen kann, ist es eher der finanzielle Teil, also besser Business Cases zu berechnen und eben stärker auf so eine finanzielle Perspektive zu schauen. Oder ist es vielleicht auch, das könnte auch eine gute Verbindung sein, eher der sprachliche Aspekt, sich fast schon eher sozialwissenschaftlich damit zu beschäftigen, wie sprechen denn meine CEOs, meine CFOs und wie kann ich deren Sprache besser treffen? Weil auch das ist ja so eine Bubble-Diskussion. Ne? Wenn ich halt zu viel in der HR-Bubble unterwegs bin, dann bleibe ich halt in der Sprache. Und die muss sich aufbrechen. Das sind so 3 ganz einfache Wege, die wir auch in den PACE-Programmen versuchen weiterzugeben, eben zu sagen, such dir deinen Verbindungspunkt, der dich am Ende anschlussfähig macht für das C-Level.
Ja, ich glaube, diese Anschlussfähigkeit, ne, das ist das, was ich, wenn ich auch interimistisch bei meinen Kundenprojekten unterwegs bin, kommt das immer wieder. Das kommt nicht unbedingt in der Diskussion und in der Debatte, dass HR jetzt zum Profit Center werden muss, ne, oder dass in der Vergangenheit alles Kacke war, was wir gemacht haben. Das war es ja auch nicht. Wir waren, glaube ich, in der Vergangenheit, wenn man da nochmal ein bisschen drauf rumreitet, schlichtweg auch einfach nicht in der Lage, die Ergebnisse, die wir erzielt haben, mal auf ein DIN A4 Blatt runterzudampfen und in Zahlen, Daten, Fakten auszudrücken und einfach diese Zahlen für sich sprechen zu lassen, ohne zu sehr wieder auf diese Employer-Branding-Schiene zu kommen, ne? Und alles ist schön, alles ist shishi und so. Und ich glaube, da müssen wir mehr und mehr hin, dass wir versuchen, unsere zentralen Knotenpunkte so zusammenzustellen, so zusammenzudampfen, dass wir am Ende des Tages jeden CEO nicht von uns als Person überzeugen, sondern das, was wir an Arbeit reinstecken, so überzeugend ist. Und dann machen die auch ihren Haken bei Anschlussfähigkeit, bin ich mir recht sicher.
Ich glaube, dass da wirklich der Punkt ist, wo KI der Gamechanger für HR sein kann. Also ja, gar nicht so sehr jetzt in den 10 neuen Softwares, die ich kaufen kann und einfügen kann, sondern in der Perspektive, dass wir die letzten Jahre immer wieder an so einen Punkt gekommen sind, jeder HRler würde das sagen, ich will an den Entscheidertisch, ich will mitgestalten, ich will strategisch arbeiten. Aber wir wissen ja auch aus der Datenlage, die Hälfte der Zeit bin ich mit Papierkram beschäftigt und mit manuellen Prozessen, die ich manage. Wenn ich das reduzieren kann, für mich selber erstmal, bevor ich das für die Organisation mache, wie viel mehr kann ich auf einmal strategisch arbeiten oder mich mit neuen Fähigkeiten beschäftigen, damit ich strategisch arbeiten kann? Und da sehe ich den größten Mehrwert und den größten Hebel, ja, gerade von KI, gar nicht so sehr in dem Enablement der gesamten Organisation, sondern erstmal in dem Enablement der eigenen Workflows. Und wie krass wäre das? Und das ist so eins der Dinge, die wir eben mit Paste machen wollen, wenn wir es schaffen, 20 oder 30% vom Tagesgeschäft so zu automatisieren, dass ich diese 20 bis 30% Zeit habe für strategische Arbeit, für bessere Anschlussfähigkeit, für Innovationsfähigkeit. Ich glaube, das muss der nächste Schritt sein. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie viele von uns das dann am Ende auch hinbekommen.
Lass uns da gleich nochmal näher drauf eingehen, was ihr da in eurem PACE-Programm auch genau anbietet, dass das für die Zuhörerinnen hier, und das sind ja fast ausschließlich HRler, wie die ihr eigenes Kompetenzlevel auch nochmal wirklich fundamental wirklich anpassen können. Aber nochmal einen Schritt zurück. Ich gehe sogar so weit, und das liegt ja in der menschlichen Natur, wir haben uns unseren Arbeitsalltag geschaffen und fühlen uns da ja normalerweise so, wie er ist, auch wohl. Auch wenn wir uns meistens über ganz viele Dinge aufregen. Das gehört ja auch irgendwie mit dazu, ne? Only bad news are good news, sagt man auch im Marketing, ja? Und dann sind wir auf einmal, ich glaube, ganz ernsthaft, wir müssen noch eine Stufe zurück. Wir müssen in die Selbstführung der HRler rein, dass wir als HRler nochmal eine Stufe offener für diese Themen werden und nicht immer sofort den Finger auf andere richten, ne? So nach dem Motto, ja, das Umfeld lässt mir hier ja keine Chance. Mein CEO ist ein A-Punkt-Punkt-Punkt. Der kümmert sich nur um Zahlen. Der hat hier auf diese Menschen überhaupt gar keinen Bock. Und dann denke ich mir, ja, das höre ich mir jetzt seit 20 Jahren an. Ich hatte auch solche Momente in meiner Karriere, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich werde die Verhaltensweisen meines Umfeldes nicht direkt anpassen können, sondern ich muss bei mir anfangen. Und das fängt hier oben im Gedankenkorsett an. Ne? Sind wir auch wieder beim Anfang der Episode so ein Stück weit. Deswegen werden Scheindebatten geführt, weil man immer ganz gerne den Status quo aus meiner Sicht aufrechterhalten möchte, weil so schlimm ist das ja alles eigentlich auch gar nicht. Ne? Weil ich gehe abends nach Hause, ob ich jetzt zu Hause arbeite, im Homeoffice oder im Büro, sei mal dahingestellt. Ne? Aber ich gehe abends nach Hause, ich habe eigentlich einen ganz sicheren Arbeitsplatz, ich bin in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis, ne? Das ist alles schön und gut und das ist alles Wohlfühlatmosphäre, wie du es heute auch schon gesagt hast. Und ich glaube, dass das uns ein Stück weit ernsthaft daran hindert oder dass das die Hürde ist, die wir noch überspringen müssen, um dann wirklich diese 20-30% in unseren eigenen Workflows zu generieren. Weil wenn wir die haben, gebe ich dir Brief und Siegel, wissen 8 von 10 PersonalerInnen nicht, was sie mit der Zeit anfangen sollen.
Ja. Ja, meine Frau und Mitgründerin Nina, die sagt immer in den Coaching-Gesprächen, die sie macht mit unseren Kunden, raus aus der Opferrolle.
Ja, voll.
Aus der Opferrolle muss man das auch ganz oft anhören. Ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da ist total viel dran und vielleicht ist das auch Teil dieses New Work-Narrativs der letzten 10 Jahre gewesen, eben immer zu sagen, der große Arbeitgeber, der kümmert sich. Ne? Die große Unternehmung, die muss alle Probleme lösen und ich glaube, ja. Jetzt wieder stärker in der Zeit, wo Eigenverantwortung gefragt ist. Niemand macht die Aufgaben für dich. Du musst da selber proaktiv erstmal herausfinden, wie willst du denn arbeiten, was ist dir wichtig, welche Themen möchtest du angehen und dann kannst du dich da bestenfalls sehr gut anschließen, aber dieser Ansatz, wieder stärker in Eigenverantwortung auf die Themen zu blicken, den wird uns niemand nehmen, insbesondere in Zeiten von KI, wo man ja immer auch fragen kann, so hey, braucht's das noch? Braucht's dich?
Ja.
In der
ja.
Oder geht's nicht auch ja. anders? Das heißt, du musst dich da weiterentwickeln und ich glaube auch, die Grundlage von dem, wie wir hier in Zukunft, egal in welcher Rolle, ob in oder außerhalb von HR arbeiten, ist mehr Eigenverantwortung zu wagen.
Ja, da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf ein. Beim Thema raus aus der Opferrolle erinnere ich mich gut an eine meiner allerersten Podcast-Episoden im Jahr 22. Ich glaube, es war im Sommer, im August oder so. Verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Da habe ich mit der Johanna Dahm tatsächlich schon, ich glaube, die Folge hieß sogar so, ne? Raus aus der Opferrolle. Und wir sind jetzt ungefähr 3, 3,5 Jahre weiter. Und es hat sich an diesem Thema eigentlich signifikant oder substanziell hat sich gar nicht so viel weiter bewegt. Aber die Welt außen drum, Stichwort KI als Gamechanger, da schmeißen wir uns jetzt wieder drauf. Wir springen über jedes Stöckchen, ne? Auch Teilzeit, Lifestyle oder wie es heißt, ne? Unser Bundeskanzler hat ja wunderbar wieder eine Nebelkerze gezündet, ja. Aber wir finden tatsächlich keine neuen Antworten, weil auch da ist wieder mein Gefühl und meine Beobachtung, es sind nicht nur HRler, die jetzt gerade von mir auf die Fresse bekommen, ne? Nicht falsch verstehen, das sind auch viele andere, das kann man auch nicht pauschal machen, aber wir stoßen immer wieder auf die gleichen Debatten, wir hören uns das an, wir springen über diese Stöckchen drüber und nehmen es sofort emotional und persönlich, anstatt, und das hatten wir zu Beginn der Episode auch schon, anstatt mal auf das Substanzielle runterzudampfen. Was bedeutet eigentlich New Work? Was bedeutet eigentlich Teilzeit? Was sagt denn unsere Datenwelt dazu? Ne? Also wie ernst ist denn dieses Narrativ überhaupt zu nehmen, um dann mal eine ehrliche Debatte zu führen? Nein, wir springen immer schön drauf, emotionalisieren pur, was will der denn jetzt schon wieder und so, oh, wenn das und das, immer sofort im Konsequenzmodus, anstatt erstmal vorne die Klarheit reinzubauen.
Ich glaube, das ist schon auch ein Systemproblem, deswegen würde ich da auch Menschen, die in HR arbeiten, zumindest bei denen kann ich es gut einschätzen, insofern in Schutz nehmen, ne? Wenn du alleine in dieser Rolle bist in der Organisation, ja. Oder zu zweit, wenn du überhaupt gar keine Zeit hast, weil du mit Anfragen überworfen wirst, dann fehlt dir ja einfach die Zeit, auch mal Dinge vernünftig zu reflektieren, ne? Und dieses Denken, nicht immer schnell zu arbeiten, sondern manchmal bewusst langsam zu arbeiten, mal irgendwie ein anderes Tempo an den Rhythmus reinzubringen. Ich sehe das, dass das viele HRler vielleicht sich wünschen, aber gar nicht umsetzen können. Und das, glaube ich, auch ein Teil des Problems. Also wir müssen gucken, dass wir durch diese KI-Zeit eben jetzt nicht noch hektischer werden in allem, was wir tun, sondern dass wir uns eigentlich mehr Raum fürs Langsamwerden nehmen. Dann können wir eben, ne, das ist schön an so einem Buchprozess, wenn man sowas schreiben muss, das geht nur langsam. Ja, da merkt man mal so, okay, das sind ganz andere Denkräume, in die man da kommt. Und die wünsche ich mir eigentlich für jeden, weil ich glaube, dann werden wir bessere Partner für das C-Level, dann ne, werden wir bessere HRler generell, weil wir vielleicht auch einfach besser auf die Lösung schauen, ein bisschen mehr an die Wurzel gehen. Ja, aber dafür braucht es quasi auch so einen anderen Arbeitsmodus. Das ist natürlich gar nicht einfach. Aber ich glaube, dass das eigentlich jeder will und vielleicht auch unterbewusst fast jeder weiß. Wir müssen da vielleicht eben zurückkommen auf die Eigenverantwortung, uns eben diesen Raum dann auch nehmen, auch wenn das vielleicht manchmal schwierig ist.
Ich will auch keinem Personaler, keiner Personalerin da die Kompetenz absprechen, ne? Und das ist ja hier bewusst und man kennt mich jetzt auch so natürlich auch bewusst ein Stück weit provokant. Aber das hilft meistens, um so die erste Barriere auch zu überspringen. Das Ganze zu überspitzen. Lass uns nochmal beim Thema Denkräume bleiben. Jetzt bin ich ja auch als HR-Architekt unterwegs und da ist das mit den Räumen nicht ganz so weit hergeholt, ne? Wie könnte so ein Denkraum denn aussehen, wenn ich jetzt wirklich ganz alleine im HR unterwegs bin? Ich arbeite in einem Startup, ich habe jetzt die, keine Ahnung, 50 bis 100 Mitarbeitende bei mir auf der Payroll. Es wird jetzt überlegt, eine neue FTE im HR dazu zu holen, ne? Was so klassisch der Step wäre, so bis zu 150. Da gibt es ja auch wilde Ratios, was das angeht. Wen oder was hole ich mir denn in diesen Denkraum rein? Ich glaube, das könnte sehr, sehr hilfreich sein für jeden HRler. Mit wem diskutiere ich denn vielleicht solche Themen außerhalb meiner HR-Bubble? Da bin ich übrigens voll bei dir.
Ja, wobei die sicherlich auch wichtig ist in diesen, sag ich mal, Rollen, in denen ich so alleine bin, ne, irgendwie sich gut auszutauschen und irgendwie Menschen zu haben, mit denen man Themen besprechen kann. Ich würde jetzt aus der Perspektive antworten von, sag ich mal, unserem neuen Unternehmen Paste, ne? Und wir gehen halt da bewusst in der Art und Weise, wie wir Weiterbildung gestalten und Karriereentwicklung gestalten, diesen Weg, dass wir sagen, klar, auf der einen Seite kannst du Menschen einstellen und schaffst dann irgendwie dir mehr Raum, aber die Frage ist ja, wie füllst du diesen Raum? Und ich würde den immer mit wahrscheinlich drei Dingen füllen. Also ich würde den einmal damit füllen, eben zu sagen, ich finde raus, wo meine Skill-Gaps liegen und versuche die neu aufzusetzen. Ja. Dafür brauche ich Zeit, können wir gleich drüber sprechen, wie wir das machen.
Und
im zweiten Kontext würde ich mich wahrscheinlich mit der Frage beschäftigen, was sind denn die strategischen Themen, die nur ich machen kann und niemand anderes, und würde für die versuchen, Raum zu schaffen. Wir haben in unserer Analyse das auch feststellen können, wenn du Karriere machen willst in HR, dann geht das eigentlich nur über Projekte und nicht über exzellentes Tagesgeschäft. Das heißt, wenn du auch bei willst, musst du irgendwann aus dem Hamsterrad ein bisschen zumindest raus, um dahin zu kommen. Und das dritte ist, glaube ich, das Thema, was wir vorher hatten, nämlich dieses Verändern des Workflows, also schaffen, Tagesgeschäft so zu automatisieren und zu optimieren, damit du wieder Luft zum Atmen hast. Und das ist eben der dritte Aspekt, den wir auch bei Paste versuchen mit reinzubringen, also eine kontinuierliche Software-Datenbank mit kleinen KI-Lösungen und Prompts und Ansätzen zu bauen, die im besten Fall einfach Schritt für Schritt dazu führen, dass du einfach mehr Zeit im Alltag hast für die wichtigen Themen und weniger damit beschäftigt bist, Tagesgeschäft abzuarbeiten oder händische Prozesse umzusetzen.
Ja, ich bin gespannt, wenn wir in 10 Jahren von jetzt nochmal eine ähnliche Podcast-Aufnahme machen, wie weit wir dann sind, was so dieses Standardisieren, Automatisieren angeht, wie sehr KI dann da auch übernommen hat oder wie sehr wir endlich bei uns eingepflanzt haben, dass das wirklich, ich bin da bei dir, dass das der Gamechanger für uns sein kann, da wirklich künstliche Intelligenz, was auch immer das ist, dann zu nutzen, weil es ist am Ende des Tages sind es ja nicht nur LLMs, ne? Es ist nicht nur generative KI, sondern es gibt noch so viel mehr, und ich glaube, das ist halt einfach etwas, wo wir uns wieder ein Stück weit treiben lassen und nicht so in die Eigenverantwortung reingehen und uns vielleicht sogar die Zeit nehmen und den Mut aufbringen und sagen, fuck, das ist jetzt so viel, das scheint wirklich eine Revolution zu sein. Ich muss mich damit jetzt, keine Ahnung, jeden Tag 30 Minuten Fokuszeit, damit muss ich mich jetzt beschäftigen. Aber das hat dann auch wieder viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und da muss ich dann vielleicht auch mal einen Cut reinbauen, wenn mich der Arbeitsalltag so dermaßen ein Pain ist, ne? Aber wie macht ihr das? Du hast das Wort Analyse gerade angesprochen bei Paste. Was genau analysiert ihr da? Also was kommt da als Ergebnis auch für mich als Personaler dann raus?
Ja, wir haben uns in der Gründungszeit jetzt von dieser zweiten Firma damit auseinandergesetzt, wie eigentlich sich HRler weiterbilden. Und da fällt einmal auf, das hast du gerade schon gesagt, es gab eine Studie aus dem letzten Jahr von StepStone, die hat mal angeguckt, wie HRler eigentlich Weiterbildung machen. Und ich glaube, es sind so knapp 40%, die mindestens mal einen Tag im Jahr sich irgendwie mit anderen Themen beschäftigen.
Einen Tag im Jahr.
Ja, also wirklich viel zu wenig, Also da muss viel, viel mehr kommen. Das kann ich jedem hier sagen, wenn du dich reflektierst und letztes Jahr weniger als einen Tag irgendwie in deine Weiterbildung investiert hast, dann hast du ein Problem. Das kann man, glaube ich, sicherlich sagen. Und wir haben uns halt angeschaut, okay, was gibt es so an Weiterbildungsmöglichkeiten für HRler, und festgestellt, es ist alles schon echt ziemlich fad. Also es ist sehr oldschool, es ist teilweise veraltet, es ist nicht einsatzfähig, du kannst nicht direkt in die Praxis gehen. Und meistens ist es dann so, du musst so ein Programm machen, und jeder weiß dann, okay, die 20% davon, die finde ich spannend, und die anderen 80 habe ich schon 100-mal gehört, warum muss ich mich jetzt da hinsetzen? Und dann hat man die Zeit nicht und denkt im Kopf drüber nach, oh, ich muss noch die 10 Aufgaben machen. Drama. Und deswegen haben wir bei uns gesagt, wir machen ein Programm, was individualisiert ist, weil es auf eine Skill-Gap-Analyse aufbaut. Das heißt, es gibt eine Taxonomie, die wir entwickelt haben über ein halbes Jahr auf Grundlagen von vielen Interviews mit People and Culture Professionals, um rauszufinden, okay, was sind die 16 wichtigsten Future Skills, die wiederum übersetzt sind in knapp 80 Subskills, und haben dann ein Assessment, auch mit KI, Agent, Unterstützung und Co., die am Ende jedem Einzelnen sagen, okay, wo liegen denn deine größten Gaps im Bezug, nicht nur auf deinen jetzigen Status quo, sondern dein Ziel, also wo du eigentlich hin möchtest, und erklärt dir auch so ein bisschen, wie hoch ist dein KI-Risiko in deiner aktuellen Rolle, und was könnten so Karrieresprünge oder auch Gehaltssprünge sein. Und ich glaube, dass das hilft, weil du dann A, ein sehr klares Bild für deinen eigenen Wachstumsplan hast und weil es dir vielleicht auch nochmal neue intrinsische Motivation gibt, halt auch wirklich die Zeit zu investieren, die es braucht. Und unsere These ist, es reicht auch, wenn du 1 bis 2 Stunden in der Woche hast, um in dieses Thema reinzugehen. aber du musst kontinuierlich dranbleiben,
ja.
Sonst fliegt uns das hier um die Ohren. Und genau, das ist das Angebot, was wir mit Paste jetzt machen.
Ja, das ist, also dieses einen Tag im Jahr, das kann man sich dann im Grunde genommen auch klemmen, weil meistens steckt ja hinter diesem einen Tag im Jahr, wo man dann irgendwie auf ein Seminar geht oder man ist auf einem HR-Event unterwegs und dann hat man da wahrscheinlich ein Jahr vorher schon gekämpft, um sich diesen Tag zu erarbeiten. Und dann ist meistens das, was am Ende rauskommt, was ich dann in die Praxis wieder mitnehme als Transferarbeit, ist meistens so gering, dass man im Grunde genommen wieder nur sagt, naja, also außer Spesen nichts gewesen und ich habe toll genetzwerkt, ich habe ein paar coole Menschen kennengelernt. Das ist alles schön und gut, das hilft uns aber im Arbeitsalltag nicht weiter. Ne? Und ich glaube, dass ich finde immer so 16 Kompetenzen, das klingt schon wieder wahnsinnig viel. Ne? Wenn dann auf einmal 80 Unterfacetten kommen, denke ich mir, holy shit, aber es ist am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht anders, diese Komplexität irgendwie zu vereinfachen. Ich bin ja immer ein Freund von Simplicity, nur bei manchen Dingen geht das halt einfach gar nicht. Und da darf man sich auch nicht von irgendwie zurückschrecken lassen. Ne? Ich meine, ich habe das Ding selber gemacht, das dauert jetzt nicht so lange, das kann man sich mal rausziehen. Ich glaube, ich habe 20, 30 Minuten gebraucht, wenn überhaupt. Ne? Das war völlig okay. Ich glaube aber, dass es auch da wieder einen Schritt vorher anfängt. Ne? Ich glaube, dass man sich wirklich sich selber hinsetzen muss und überlegen muss, wie soll mein Kompetenzlevel denn am Ende des Jahres wieder aussehen und wie viel Zeit möchte ich da investieren? Und wenn das dann lieber eine halbe Stunde pro Woche, die wirklich unverhandelbar ist mit allem, was dazugehört, als sich irgendwie einen Tag auf einem HR-Event rauszusuchen. Also ihr werdet merken, der sogenannte Zinseszinseffekt, der da auch ein bisschen dahinter steckt, ja, der ist enormst. Und selbst wenn es nur ein kleiner Skill ist, man merkt auf einmal, wie viel Bock das macht. Und das triggert natürlich dann auch die intrinsische Motivation wieder an.
Ich würde auch hier, glaube ich, sagen, auch da müssen wir irgendwie nochmal reinbringen, raus aus der Opferrolle. Ja, also diese Ausrede, so mein Arbeitgeber bezahlt mir das nicht oder ich kriege die Zeit nicht, das kann man heute nicht mehr sagen. Also weil uns läuft da wirklich die Zeit davon. Ich habe jetzt angefangen für so einzelne, wir haben so auch dann so vorbereitete Jobprofile, ne? Also wo wir nochmal quasi diesen Wachstumsplan auch nochmal individualisieren können für so typische Jobs. Und wenn man sich da heutzutage, weiß ich nicht, zum Beispiel Jobprofile anguckt von People Operations Managern, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was das vor 5 Jahren war. Das ist am Ende jemand, der baut Automatisierung, der versteht Tech hoch und runter, der datenbasiert arbeiten, der hilft bei allen Arbeitsrechtsfragen. Wer, der heute in HR arbeitet, ist da schon. Also wer hat, ohne dass er eine Weiterbildung gemacht hat und vor 5 Jahren gestartet ist, das Skillset, um das wirklich umzusetzen, was da gerade gefordert wird. Und das sehe ich gerade an so vielen Ebenen. Also ich glaube, die Dringlichkeit, sie ist vielleicht noch nicht überall angekommen, weil man vielleicht noch sicher sitzt, ja, oder sein geregeltes Arbeiten hat, aber das kommt und da müssen wir wirklich einen Schritt nach vorne machen. Das heißt natürlich, wenn du Arbeitgeber bist oder Unternehmer bist, ist das deine Aufgabe, du musst dafür Raum schaffen, wenn du irgendwie zukunftsfähig sein willst als Unternehmen, aber ganz individuell aus HR-Sicht, hey, keine Ausreden, wir müssen loslegen.
Yes, super Schlusswort, Carsten. No excuses. Das war es eigentlich auch schon vor 10 oder 20 Jahren. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir uns da mit anderen Generationen unterhalten, dann war die Dringlichkeit da auch da. Das, was sich verändert hat, sind die Umfeldbedingungen. Ne? Also das Arbeiten hat sich halt einfach grundsätzlich komplett verändert. Und das wird es in den nächsten Jahren ja auch immer noch weiter tun. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die wir so vorher noch nicht kannten. Ne? Und deswegen, glaube ich, müssen wir unsere eigene Geschwindigkeit auch hinterfragen. Und ich glaube, da tut es gut, immer auf fundierte Analysen zurückzugreifen. Das ist euer Programm, deswegen kann ich das auch nur wärmstens empfehlen. Wir packen das auch in die Shownotes mit rein, einfach draufklicken oder sich auch mal mit dem Carsten austauschen. Das habe ich im Vorfeld aufgemacht. Das ist sehr augenöffnend und das kann ja schon mal ein erster Schritt sein.
Absolut. Und wie gesagt, als Ermutigung, egal ob jetzt mit unserem Programm Paste oder außerhalb, es war auch noch nie so einfach, Neues zu lernen, sich reinzuholen.
Ja.
Am Ende ist es eine Entscheidung und natürlich der Raum, den man sich schaffen muss. Aber ich glaube, es war noch nie so einfach. Leute vor 10 Jahren oder 20 Jahren hätten sich das, glaube ich, gewünscht, so viel Zugang zu Wissen und Möglichkeiten zu haben.
Und wenn wir damit starten, dann sind wir auch weg von den eingangs zitierten Scheindebatten. Und dann wird, glaube ich, auch dieses Dilemma und dieses Kontinuum zwischen, du meintest, auf der einen Seite immer gleich die Revolution der Arbeitswelt und auf der anderen Seite so ein bisschen diese Wohlfühlfaktoren. Ich glaube, dann kommen wir näher in die Mitte, ne? Und es ist meistens oder nahezu immer nie schwarz oder weiß, sondern, so wie ich heute auch schön aussehe, ne, mit einem grauen Cappy und einem grauen Pullover. Also meistens ist es doch irgendwo in der Mitte. Und wenn wir uns das auf die Fahne schreiben, ich glaube, dann sind wir zumindest bei uns im eigenen Gedankenapparat schon mal einen Schritt weiter.
Absolut, da bin ich dabei.
Cool. Carsten, ich danke dir für deine Zeit, für deine Erklärungen, für Paste, für alles, was ihr da auch bei Intrapreneur macht. Schöne Grüße an dein Gründerteam, an deine KollegInnen. Und dann bleiben wir weiterhin im Austausch. Und ihr da draußen, wenn ihr Kontakt braucht, wollt, habt oder wie auch immer, meldet euch gerne bei mir oder direkt beim Carsten. Ihr findet alles in den Shownotes. Danke euch.
Danke. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. Und hier der ja klar Umsetzungshack der Woche. Der 30 Minuten Skillshift. Und die harte Wahrheit vorweg. Wenn du keine Zeit für deine eigene Weiterentwicklung hast, wirst du mittelfristig irrelevant. Gehe folgendermaßen vor, um relevant zu bleiben. Block dir jede Woche 30 Minuten fix im Kalender. Unverhandelbar wie ein Termin mit deinem CEO. Stell dir eine einzige Frage. Welcher Skill macht mich in meinem Job aktuell anschlussfähiger? Zum Beispiel Datenverständnis, Umgang mit KI-Tools, wie setze ich einen Business Case auf? Oder das Thema Kommunikation. Arbeite gezielt nur an diesem einen Skill. Kein Multitasking, kein Sammeln, sondern maximaler Fokus. Setze direkt einen Mini-Transfer um. Zum Beispiel eine Auswertung bauen, ein Gespräch anders führen, ganz bewusst, ein Tool testen. Warum das wirkt? Nicht der eine Seminartag verändert dich, sondern Kontinuität. Der Zinseszinseffekt deiner Entwicklung entsteht im Alltag, nicht im Offside. Die Challenge. Block dir jetzt die nächsten 4 Termine à 30 Minuten in deinem Kalender und sag mir gerne danach Bescheid. Wenn du das nicht machst, brauchst du über Zukunftsfähigkeit nicht mehr reden. Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Der Podcast für alle, die Organisationen wirklich besser machen wollen. Denn Wissen über gute Führung, klare Kommunikation und gesunde Zusammenarbeit gibt es genug. Entscheidend ist, was wir daraus machen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder und jetzt viel Freude beim Umsetzen.